ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Die Position des englischen Nationaltrainers kommt wahrscheinlich hinter dem König und dem Premierminister an dritter Stelle in diesem Land.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und Sven Lobern.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössl. Heute haben wir auf dem Zettel das Thema Abnehmspritzen für Fettleibige. Die britische Regierung hofft, mit diesem Wundermittel Kosten für den Gesundheitsdienst sparen zu können und kranke Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. So wundervoll ist das mit den Spritzen aber nicht. Die Nebenwirkungen können sehr unangenehm sein. Und warum dieser Schritt viel über Großbritannien und die Politik hier aussagt, dazu gleich mehr. Gabi war unterwegs in Schottland, in Dumfries. Dort gibt es ein bemerkenswertes Herrenhaus, dessen sich der König angenommen hat. Und du durftest dich dort umschauen und Artischocken ernten. Ja. Dazu gleich mehr. Wir müssen reden über Thomas Tuchel, den neuen Nationaltrainer der englischen Nationalmannschaft.
I'm of course obviously very excited and honored to be here today as a new head coach of England.
Also, er fühlt sich geehrt, er ist aufgeregt im neuen Job. Es geht um Hoffnungen, Begeisterung, aber auch Enttäuschung, dass es nur in Anführungszeichen ein Deutscher geworden ist. Trainer an der Spitze des England-Teams. Hier gibt es also einiges durchzuarbeiten. Sven, du hast berichtet über Thomas Tuchel. Du bist auch ein Fußballfan und hast ja sogar mal in der Sportredaktion gearbeitet. Also ganz viel Kompetenz an dieser Stelle. Hat dich die Entscheidung überrascht?
Ein kleines bisschen schon. Also es gab ja vorher schon auch die Gerüchte um seine Person. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass der englische Verband dann am Ende vielleicht doch lieber einen ruhigeren Charakter nimmt. Und ich finde diese Entscheidung sehr mutig. Aber wenn man es so ein bisschen sacken lässt, eigentlich auch nachvollziehbar. Weil die englische Nationalmannschaft hatte ja nun vorher ein Trainer, der eher der Gentleman war, der auch eher der ruhige Charakter war, der jetzt irgendwie so für ganz konservative britische Werte stand, der auch ja nicht unerfolgreich war, aber in England zählt ja im Moment nur eins.
Und das ein Titel!
Ein Titel. Da gilt das alte Motto, beim Boxen Zweiter werden ist Mist. So, das reicht dann nicht. Und sie haben es halt mit ihm probiert und sie mussten jetzt, glaube ich, mal irgendwie was anderes versuchen.
Ja.
Und Thomas Tuchel ist das Gegenmodell, würde ich sagen. Jemand, der sehr detailversessen ist, sehr viel verlangt von seinen Spielern, das auch gerne mal öffentlich kundtut. Also da ist jetzt irgendwie keine Friede, Freude, Eierkuchen. Da muss man auch damit rechnen, dass man mal in der Öffentlichkeit kritisiert wird. Aber einer, der auch die großen Herausforderungen liebt. Und wenn man das alles zusammentut, dann macht am Ende auch diese Entscheidung mit Thomas Tuchel Sinn. Obwohl sie sehr, sehr mutig ist.
Was sagen denn die Fans, Gabi?
Ja, mir fällt noch eins ein, wo du jetzt sagtest, dass der auch mal öffentlich kritisiert. Es war dann ja herrlich gestern zu beobachten, was da alles für Memes durchs Netz ging. Und dann gab es ein so ein Meme, da lag so ein Mann mit einer Sauerstoffmaske. Und da hieß es dann, Marcus Rashford, when he heard who's the next head coach. Also Marcus Rashford, ein Spieler, der schon mal halb ausgemustert war aus der Nationalmannschaft, über den sich Tuchel mal sehr negativ geäußert hat, der jetzt nicht damit rechnen muss, dass er dann nochmal antreten kann. Ja, und bei den Fans war die Reaktion ziemlich gespalten. Also ich habe vor allen Dingen die erlebt, die gesagt haben, endlich holen sie mal einen, der liefern kann. Also das hat Tuchel ja an mehreren Stellen schon gezeigt. Er hat nach einem halben Jahr Chelsea, als er gekommen ist, zum Champions-League-Titel geführt. Das war wirklich eine Meisterleistung. Und das wird von den Fans auf der einen Seite beschworen, also egal wer der Typ ist, Hauptsache er liefert. Und die anderen haben aber Issues, so wie Ellen hier.
Thomas Tuchel, come on, we're England. I'd rather not win anything for another 30 years and have a German man in charge of us. We've got to have some pride here. we're England.
Okay.
Oh yeah. Dear. Also, Alan beim Call-in im Sender TalkSport was not amused und sagt, warum nehmen wir denn Deutschen zur Hölle?
Lieber 30 Jahre
lieber 30 Jahre, noch 30 Jahre keinen Titel. Wir rufen uns in Erinnerung, es ist 58 Jahre her, dass die Engländer gegen Deutschland 1966 mit dem Wembley-Tor Weltmeister geworden sind. Ja. Und das sagt, glaube ich, schon ganz schön viel, wie problematisch tatsächlich diese deutsche Personalie hier zum Teil gesehen wird.
Das ist ein enormer Druck, der auf diesen Mann lastet, oder?
Das ist ein enormer Druck. Er muss ja eigentlich nicht weniger als den Weltmeistertitel gewinnen. Und ich glaube, Thomas Tuchel liebt ja diese Herausforderung, auch die ganz großen. Das ist ja das, was er auch immer für sich sucht. Im Prinzip hat er zwei Chancen. Entweder er wird mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, oder aber sie bauen ihm hier ein Denkmal und ist sozusagen es wird unsterblich über Jahrzehnte quasi fest verwurzelt mit dem englischen Fußball. Und diese Perspektive, diese Herausforderung, vielleicht sogar so ein Denkmal zu bekommen, ist, glaube ich, genau das, was ihn reizt. Und auf der anderen Seite, also klar ist Druck, aber das kennt Thomas Tuchel. Der hat Paris Saint-Germain trainiert. Der hat Bayern München trainiert. Der hat Chelsea trainiert. Und also überall Vereine, wo der Druck eigentlich immer maximal ist. Und was er ja auch vor allem, glaube ich, auf seine Agenda schreiben kann, dass er immer mit Mannschaften gespielt hat, wo Top-Spieler waren, wo Spieler waren mit einem starken eigenen Ego und wo es die ganz große Herausforderung ist für so einen Trainer, diese Egos zu bändigen und zu einer Mannschaft zu formen. Und er hatte bei Paris Erfolg, er hat zwar nicht die Champions League gewonnen, aber er war auch da im Finale, hat Meisterschaften gewonnen. Er hat Chelsea zum Champions League-Sieger gemacht. Bei Bayern hatte er nicht den Erfolg, aber er kennt das und von daher ist es, glaube ich, auch dieser Druck, ja, das ist für ihn schon in diesem Job Normalität.
Aber wir wollen den Einwänden von Alan wollen uns nicht drum rummogeln. Ja. Deswegen nochmal dieses Thema, ein Deutscher als Nationaltrainer der englischen Mannschaft. Und das war auch Thema bei der Pressekonferenz. Da hat nämlich ein Journalist genau das auch nochmal gefragt.
What would your message be though to those fans who would have preferred the England team to be managed by an English coach?
Also, was wäre seine Antwort für Alan?
Ja.
Und die Antwort habe ich hier auch mal vorbereitet.
I'm sorry, I just have a German passport, but I can just tell them and I maybe everyone, all of these supporters also felt my passion for the English Premier League, my passion for the country.
Also, da ist ein Hauch Humor. Er entschuldigt sich dafür, dass er nur einen deutschen Pass hat. Er unterstreicht seine Passion, seine Liebe für den englischen Fußball. Und er hat dann natürlich auch noch gesagt, ich werde liefern. Ich will liefern.
Ich fand seinen Auftritt bei der Pressekonferenz wirklich absolut gelungen. Mhm. Also er hat sich sehr sympathisch gegeben, er hat sich aber auch sehr bescheiden gegeben und hat mehrmals Gareth Southgate gelobt, auch was der mit der Mannschaft gemacht hat. Also ich hätte ihn mir etwas verstockter erwartet und war wirklich erstaunt, wie charmant er war. Und was ich dann noch sehr schön fand, diese ganze Diskussion um das Deutschsein. Rio Ferdinand, Ex-Nationalspieler, hat gesagt, er wird sich alle Artikel von den Journalisten, die jetzt schreiben, wir hätten einen Engländer gebraucht. Und am schlimmsten war da die Daily Mail unterwegs. Ja. Die schrieben, ein schwarzer Tag für den englischen Fußball und die Fußballwelt wird über uns lachen mit einem deutschen Trainer. Rio Ferdinand hat gesagt, ich hebe mir alle diese Artikel auf und wenn Thomas Tuchel den Weltmeistertitel holt, dann hole ich die wieder raus und dann werdet ihr alle feiern und es wird überhaupt keine Rolle mehr spielen, ob er Deutscher ist und dann wird er hier unsterblich werden.
Ich finde es ja auch immer so schön, also die englische Presse, die haut ja auch gerne immer mal raus und hat natürlich da auch diese Meinung und dann diese Frage von dem Journalisten, dann wenn sie dann der Person gegenüber sitzen, ne, dann wird das so versteckt, ja manche Fans würden ja lieber einen englischen Nationaltrainer haben, was sagen Sie denn dazu, statt die Frage direkt
zu formulieren. You're German, you think that's right?
Ja, da war Ellen eine echte Bereicherung des Programms, oder?
Ja, genau, das ist die direkte Art. Ja. Und ich glaube schon auch, dass die Journalisten, die werden natürlich ihm auch eine sehr schwere Zeit geben.
Ja.
Weil natürlich auch, also die Position des englischen Nationaltrainers kommt wahrscheinlich hinter dem König und dem Premierminister an dritter Stelle in diesem Land. So, also eine wirklich sehr besondere und exponierte, wo jeder auch was zu sagen hat. Ne? Die ganze Nation fiebert natürlich auch mit der Mannschaft damit. Insofern kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum es an einiger Stelle auch diesen patriotischen Gedanken gibt. Also der Nationaltrainer einer englischen Mannschaft muss natürlich auch Engländer sein.
Ja.
Da spaltet sich hier natürlich auch die Fußballwelt und die Fans.
Aber ja. Es gab ja auch schon andere Trainer vor ihm,
Schwede
die keine...
Und Italiener.
Genau, und der Schwede ist ja jüngst erst verstorben.
Ja.
Und ich war überrascht über die teilweise dann doch fast liebevollen Nachrufe auf ihn.
Ja. Ja, und was ja auch eine Frage in der Pressekonferenz war, nämlich sind Sie sich bewusst, was Sie auch hier für einen medialen Druck auch in Bezug auf Ihr Privatleben ausgesetzt sein werden, wenn Sie diesen Job annehmen? Weil Sven-Göran Eriksen hatte diverse Liebschaften und das machte hinterher mehr Schlagzeilen als seinen fußballerischen Erfolg, als er Nationaltrainer war. Und auch Thomas Tuchel hatte ja in seiner Endezeit von Chelsea, da stand die Scheidung an und er hatte eine neue Freundin, hat Schlagzeilen in der Hinsicht gemacht. Und ja, also das wird auch wieder Thema sein. Und er hat aber gesagt, über das hat er überhaupt nicht nachgedacht. Es geht hier um den Job und um den Erfolg und den Rest, der wird einfach passieren, den wird er dann hinnehmen.
Also, aber wie hat auch eine Zeitung geschrieben, ein Trainer mit sehr viel Fachkompetenz und einem unsteten Liebesleben,
ja, genau.
Das ist genau das, was England braucht. Also bedient auch noch die Boulevardseite.
Ja,
ja, aber ich glaube, dieser Patriotismus, ich meine, den erleben wir ja in Großbritannien und in England auch in den vergangenen Jahren. Es war ja auch überhaupt keine Überraschung, dass Nigel Farage gestern sich geäußert hat mit der Frage, warum keinen englischen Trainer. Es ist auch besonders lustig, weil er ist ja mit einer Deutschen verheiratet. Wäre ich jetzt auch gerne mal da Mäuschen gewesen, was da dann zu Hause los ist nach solchen Kommentaren. Oder wie die Engländer sagen, ich wäre gerne eine Fliege an der Wand.
Ja, we will watch Tuchel, aber kommen wir zum nächsten Thema, die Abnehmspritze. Jabs for Jobs, so war ein Beitrag überschrieben, den Gesundheitsminister Wes Streeting im Telegraph veröffentlicht hat. Es soll Spritzen geben zum Abnehmen, weniger Krankenstand, weniger kranke Menschen, so die Hoffnung. Und so sollen Menschen in Arbeit gebracht werden. Jabs for Jobs eben. Christoph, du hast das Thema in dieser Woche bearbeitet. Was ist das für eine Geschichte?
Ich finde, diese Geschichte hat so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das, was du gerade anmoderiert hast, also diese besondere Überschrift. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, wie unterschiedlich diese Nationen ticken. Also Deutschland auf der einen und Großbritannien auf der anderen Seite. Denn so ein Artikel in Deutschland, also ich habe mich gefragt, ob da ein Minister nicht mit so einer Überschrift, ob der nicht zurücktreten müsste danach. Also Stigmatisierung von Arbeitslosen.
Spritzen wir mal die faulen Arbeitslosen
gesund. Genau, spritzen wir mal die faulen Arbeitslosen gesund. Das ist irgendwie schon bemerkenswert. Bei Wes Streeting muss man sagen, ich meine, er ist ein Labour-Politiker und der weiß auch, wo er herkommt. Also das ist keiner, der irgendwie aus der Oberschicht kommt, sondern das ist wirklich einer, der sich nach oben gearbeitet hat, der auch wusste, was er da schreibt. Und da wird dann schon sehr deutlich dieser kulturelle Unterschied, dass man hier einfach auch manchmal innovationsfreundlicher ist und fast kindlich an solche Innovationen glaubt und diese auch dann gerne einsetzen möchte. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell auch vorurteilsfrei in Anführungszeichen an den Punkt, worum es hier geht, nämlich die Kosten für den Gesundheitsdienst zu senken, NHS, denn es gibt ein großes Problem, Fettleibigkeit in Großbritannien und das verursacht viele Kosten. Wir haben viele Folgeerkrankungen, Diabetes, Herzinfarkt etc. pp. Das kostet richtig viel Geld und ich glaube, da ist so ein bisschen dieser Wunsch immer mit verbunden mit einer Spritze, mit einer Anwendung. Es gibt auch viele Meldungen immer über Krebsbehandlungen, so da kommt dann immer eine Meldung und man denkt so, das ist jetzt die Rettung, jetzt wird alles besser. Das wird sich vielleicht dann auch in den Zahlen niederschlagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, den man da einordnen kann.
Ja.
Und um was geht's jetzt direkt in diesem Versuch?
Ja, das sind 5000 Leute, die diese Spritze bekommen sollen. Das ist im Norden von England und es soll über 5 Jahre beobachtet werden, welche Auswirkungen das hat. Und natürlich klingt Versuch, da klingeln erstmal die Alarmglocken. Man fragt sich, sind diese Menschen jetzt, werden die da einfach zu Versuchskaninchen gemacht? Ich glaube, medizinisch ist dieses Medikament schon zugelassen. Es ist klar, welche Nebenwirkungen, und davon gibt's einige, das verursachen kann. Aber es geht vor allem, glaube ich, um diese Beobachtung über viele Jahre hinweg. Also kann man wirklich Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, kann man ihnen den Impuls geben, kann man ihnen die Unterstützung geben, diese Krankheit loszuwerden, gesünder zu leben und dann eben auch wieder in Arbeit zu kommen. Also durchaus ein ernster Gedanke. Ich glaube, das ist auch hochinteressant, sicherlich für uns in Deutschland, das zu beobachten. wenngleich wir natürlich da so ein bisschen mit dem Gedanken rangehen, hups, ist das nicht eine Stigmatisierung schon in dieser Anwendung?
Das war ja auch total interessant bei uns im Team, wo ja auch dann Briten sind, die das ja überhaupt nicht schlimm fanden, so, ja, sondern die das irgendwie sogar begrüßt haben. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch so eine andere Einstellung, jetzt gar nicht zu sagen, ach, da ist jemand faul und fettleibig und der will ja gar nicht arbeiten, sondern eher die Perspektive, da ist vielleicht jemand, dem steht die Fettleibigkeit im Weg und der würde ja gerne und jetzt kriegt er die Chance, vielleicht abzunehmen und dann auch ein anderes Leben zu führen und Dinge zu tun, die er vielleicht jetzt auch nicht kann. Also so ein positiver Spin und die Chance darin sehen. Aber was ich auch interessant fand, ohne zu fragen, was das eigentlich für Nebenwirkungen hat. Ja. So, die Spritze, ja, super Spritze, ne? Das ist gerne, ich bin dabei, so, ne?
Was auch noch ein Aspekt war, dass dann eben diese Gesundheitspäpste dann kamen, die sagten, nein, weniger Essen, viel Bewegung, das muss man doch selber schaffen. Und das ist halt dieses Problem, dass Menschen immer ein schlechtes Gewissen gemacht wird, sie haben die Sachen nicht im Griff und dass dies auch eine Starthilfe sein kann. Jetzt setzen wir mal einen neuen Level und dann seht ihr mal zu, dass ihr das haltet. So. Und was ich aber auch noch einen interessanten Aspekt an der Geschichte finde, diese Abnehmspritzenmittel, das ist ja ein Hype gewesen hier schon in den letzten Jahren. Und das waren vor allen Dingen ja auch Promis, die sich das besorgt haben und dann so plötzlich eine schöne, schlanke Figur, ja, dank dieser Spritze. Und dass das auch ein Faktor sein kann für andere Bevölkerungsschichten, die bisher gar nicht da dran kamen. Die dachten, ich kriege jetzt hier die Oprah Winfrey-Spritze. Und ich glaube schon, dass das auch ein Anreiz ist, dass da ein Medikament in der Welt ist, das ein Wahnsinnsversprechen hat. Und dass dieses Problem, du musst dich nicht dünn hungern, sondern du bekommst medikamentöse Hilfe dabei, dass das echt wie ein Wundermittel empfunden wird.
Ja, und es ist eine viel größere Offenheit, auch medizinisch sowas zu unterstützen in Großbritannien als bei uns in Deutschland. Also auch Impfen, das ist ja sozusagen vollkommen klar, das ist eine Hilfe und das machen wir und wird gar nicht so kritisch hinterfragt. Und deswegen ist, glaube ich, so die positive Einstellung dazu auch wirklich anders als bei uns.
Ja. Ich fand es ganz interessant, dass sich da jetzt auch schon sehr, sehr viele Menschen gemeldet haben, die gesagt haben, Bingo, da würde ich gern mitmachen. Ja. Wobei ich auch Interviews gehört habe von einer Betroffenen, die sagte, mir war einfach kotzübel und zwar tagelang und die hat das dann wieder abgesetzt, hatte, man kann das wohl offenbar auch als Tabletten zu sich nehmen. Sie war dann von der Spritze schon weg auf Tabletten und hat das dann aber aufgehört. Und es ist ja genau so, die Experten sagen, ja, das ist möglicherweise eine Starthilfe, aber es geht nicht ohne die Veränderung von Ernährungsgewohnheiten, von Bewegung und eigentlich auch die ganze Gesellschaft muss sich ändern. Die Verfügbarkeit von Fast Food, ich meine hier in London, das ist einfach, ich denke immer, du läufst die Straße rauf und runter, eine Fressbude neben der anderen, ja. Also es ist schon auffällig, wie Essen dominiert unseren Alltag, aber wie verfügbar das in jeder Form überall ist und ich glaube auch, dass es ohne Veränderung in dem Bereich sicherlich nicht gehen wird.
Ja, und also was mich auch immer wieder so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, wenn ich meinen Sohn beispielsweise von der Schule abgeholt habe. Die Kinder haben immer Hunger. Ne? Also das Erste, wonach sie fragen, ist irgendwas, wo sie reinbeißen können. Und wie viele Chipstüten da dann an die Kinder gegeben werden, das fand ich schon immer bemerkenswert. Ja. Und auch da habe ich eine Stimme gehört, die sagte, wir müssen auch schon bei den Kindern anfangen und wir müssen auch als Erwachsene uns bewusst machen, was wir den Kindern geben. Vor allem in den ersten 5 Jahren, denn Kinder unterscheiden nicht, was gesund ist und was nicht, was ihrem Körper schadet und was nicht. Die werden gefüttert und die haben ein Urvertrauen und die nehmen das, was die Eltern ihnen geben. So, ne? Und da fängt es natürlich auch schon an und das ist auch eine Form von Bewusstseinsschärfung, die da, glaube ich, erfolgen muss. Ja.
Aber du sprichst jetzt nicht gegen den Meal Deal, oder? Sandwich plus Tüte Chips und plus Getränk Cola. Für 5 Pfund. Das ist mein Mittagessen.
Weißes Toast, Chips und eine Cola. Genau.
Der Meal Deal. Das ist kulturelles Erbe dieses Landes.
Genau.
Gut. Wir müssen zu einem anderen kulturellen Erbe überleiten. In Schottland wachsen Artischocken.
Ja, erstaunlich, dass jetzt ich habe jedenfalls welche geerntet.
Ich habe die immer mit der Provence in Verbindung gebracht, ehrlich gesagt.
Also da in diesem Garten, in dem ich war, wächst alles. Also ich war unterwegs mit einer Pressereise der Foreign Press Association in Dumfries House. Dumfries House, ungefähr eine Autostunde von Glasgow entfernt, in einer strukturschwachen Gegend. Letztes Kohlebergwerk vor 30 Jahren dicht gemacht, Textilindustrie abgewandert nach Asien. Dörfer sind ausgestorben, Menschen sind abgewandert. Und da gibt es eben dieses Dumfries House, ein Herrenhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. 120 Hektar Riesenpark drumherum mit 200 Jahre alten Mammutbäumen und Wahnsinn, was man da findet. Und in diesem Dumfries House außerdem eine der wertvollsten Chippendale-Möbelsammlungen der Welt. Wunderbar aufgearbeitet, ein Traum, wenn man davor steht.
Gib uns kurz einen Einblick, was ist Chippendale?
Chippendale ist schon so ein bisschen schnörkelig, so hellbraunes Holz und dann mit wunderbaren Stoffen. Also so ein Sofa mit Tigerpfotenbeinen quasi und ein wunderbares Bett mit so blauem Damast hatten sie da und ein Bücherboard quasi und damals konnte der Besitzer dieses Haus und diese Möbel das alles nicht mehr halten. Das sollte versteigert werden und alles zerschlagen werden in alle Welt. Es gab schon Gebote für dieses Bücherregal. Und dann wurde damals Prinz Charles alarmiert. Und der hat dann dafür gesorgt, dass es in Windeseile einen 20-Millionen-Kredit gab, damit dieses Haus gehalten werden konnte. Und er hat dann das Anwesen für 45 Millionen gekauft und vor der Zerschlagung und Auflösung gerettet. Und dann wurde das halt nach und nach alles wunderbar restauriert. Er hat dann Stifter ins Boot geholt und er hat halt die ganzen Gebäude, die auf diesem Gelände waren, ehemalige Stallungen, Scheunen, Gesindehäuser, die hat er modernisieren und umbauen lassen und das sind jetzt heute quasi Lehrzentren.
Was kann man denn dann da machen?
Ja, also es gibt ganz viel. Man kann zum Beispiel Urlaub machen. Es gibt so nette Lodges, also so Landhausstil, Zimmer und kleine Häuser, die sehr nett eingerichtet sind. Man kann durch den Park wandern, dabei Tiere, Natur und Irrgärten erleben. Man kann sich verwöhnen lassen mit einem Dreigänge-Menü im authentischen Stil des 18. Jahrhunderts mit Butler-Service im König Charles Lieblingszimmer, dem pinken Salon. Dafür muss man, sehr tief in die Tasche greifen. Aber mit diesen Einnahmen wird dann eben auf der anderen Seite die wohltätige Seite finanziert. Es gibt zum Beispiel eine Lehrküche, wo auch eben junge Leute aus der Umgebung sowas lernen, Ablauf in der Küche, Service. Und da kann man Termine buchen, dass man dort essen möchte. Und da gibt es das Drei-Gänge-Menü dann für 12 Pfund. Und dann sagte mir die Chefin der Lehrküche, wenn wir neue Termine ausgeben, in einer halben Stunde ist alles ausgebucht. Also da kommen die Leute hin. Ja. Und es gibt eine Schneiderei, eine Tischlerei, eine Farm, in der alte Tierrassen wieder gezüchtet werden. Dann Gärtnereien und so ein Labor mit Naturwissenschaften, wo Schulklassen kommen und sich über Nachhaltigkeit informieren. 16.000 Schulkinder schleusen die da jedes Jahr durch. Und es werden auch alte Handwerkstechniken bewahrt und weitergegeben, von Steinmetz bis Tischlerei. Dann läuft man da rum, dann steht da so ein kleines Türmchen und man denkt, ach guck mal, das ist bestimmt aus Queen Victorias Zeiten. Und dann stellt sich raus, nee, das haben die jetzt gerade neu gebaut, aber halt mit den alten Techniken, nach der alten Form, um diese Dinge zu bewahren. Und ein Begriff, den man immer wieder gehört hat, holistisch. Der König, Harmoniegedanke. Hier greift eins ins andere und das Geld von den reichen Touristen fördert die Sozialprojekte, das Essen, die Artischocken, die dort angebaut werden, wir haben die dann selber geschält und mit dem Koch zusammen in einen Harvest-Lunch bereitet. Und ich muss mal sagen, ich fand das eine relativ überzeugende Idee und man konnte so spüren, dass man sich gut vorstellen kann, dass das so ein Herzensprojekt von Charles ist und so eine Idee, wie er sich die Welt gerne vorstellen
würde.
Total,
das ist so Charles Disneyland. Ja. Ne? Also ein bisschen intellektueller, ein bisschen hochwertiger, viel Handarbeit, kulturelles Erbe. Ja. Klingt eigentlich toll, ja.
Und im schönen Schottland.
Ja, genau. Also Landschaft ganz toll.
Wunderbar. Wir haben von Charles gesprochen. Bist du ihm dort begegnet?
Ja, ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass er vielleicht als Überraschungsgast zum Abendessen kommt, aber er ist leider nicht gekommen. Ja. Und was natürlich die Journalisten die ganze Zeit versucht haben, ist, die Menschen, die wir da getroffen haben, die Gärtnerin, den Koch, so ein paar Anekdoten über Charles. Alle sind natürlich wahnsinnig diskret und haben dann immer ein bisschen nervös zum Pressesprecher geguckt, wenn diese Frage kam. Aber was wir gelernt haben, ist, Charles liebt den Pink Dining Room. Er mag Rittersporn und Melonen und er läuft immer selber gerne, wenn er da ist, mit der Gartenschere durch den Garten und schneidet hier mal was ab und schneidet da mal was ab. Und die Gärten stehen ja auch den Leuten offen und dann gibt es halt manchmal schon lustige Begegnungen, wenn ein nichtsahnendes Rentnerpaar plötzlich auf den König stößt und dann einen kleinen Smalltalk mit ihm führt. Also das ist auch eigentlich ja ganz schön, dass es da so offene Begegnungen geben kann.
Ja, sehr schön. Ein Reisetipp vielleicht.
Auf jeden Fall interessante Erlebnisse, die du dort hattest. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen unseres Podcasts. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Kritik, über Anregungen. Gerne an podcast.london@ndr.de, podcast.london@ndr.de. Und damit verabschieden wir uns. Sven Lohmann.
Tschüss.
Gabi Biesinger.
Tschüss.
Mein Name ist Christoph Prössl. Bis bald.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzle hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Vossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
Und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Immer intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Vossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.